Heute betrachten wir Matthäus Kapitel 5 und die Verse 38 bis 42. Lass uns diese Stelle miteinander lesen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Wir haben hier eine sehr, sehr wichtige Stelle, aber eine Stelle, die auch über die Jahre hindurch wirklich missbraucht wurde, auf verschiedene Arten und Weisen, und auch völlig falsch verstanden wurde, auf verschiedene Arten und Weisen. Lass uns noch beten, noch einmal miteinander, dass der Herr uns hilft, seinen Sinn, seine Bedeutung aus dieser Stelle zu verstehen, damit wir auch in seiner Gnade und ihm zur Ehre leben können. Vater, danke für diese Stelle. Danke, dass wir in dieser Stelle auch Ruhe finden können. Danke, Herr, dass du auch das, was du hier eben gelehrt hast, für uns vorgelebt hast. Und dass du treu bist. Öffne unsere Herzen, Herr. Und lass uns erbaut, angesprochen und auch ermahnt nach Hause gehen heute. Wir bitten darum im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Bis jetzt in der Bergpredigt, in diesem Abschnitt, wo Jesus das falsche Denken der damaligen Israeliten oder Juden wirklich korrigiert hat, haben wir diese Stellen bis jetzt gesehen. Was ist wahre Gerechtigkeit? Immer wieder siehst du, Jesus sagt, ihr habt Folgendes gehört, es wird so verkündigt, so gesagt unter euch, aber ich sage euch, so ist es wirklich. Da ist die Autorität Jesus deutlich zu sehen. Und da wollen wir noch einmal das jedes Mal betonen, wir folgen keine Theologie nach, wir folgen keine Religionsrichtung nach, wir folgen keinen religiösen Bund. Wir folgen eine Person. Wir folgen Jesus Christus von Nazareth nach, der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns auferstanden ist 3 Tage später, der heute zu Rechten des Vaters sitzt. Was wir heute lernen oder lesen ist oder gelesen haben, ist seine Lehre. Und wir folgen ihm nach, weil er unser Herr ist und unser Retter. Und er hat schon klargestellt, was ist wahre Gerechtigkeit? Es muss viel mehr sein, sogar, als was die Pharisäer damals als Gerechtigkeit dargestellt haben. Er hat uns erklärt, wie man mit Zorn umgehen darf. Er hat uns erklärt, dass wir versöhnungsbereit sein dürfen. Er hat uns erklärt, was Unzucht, Ehebruch und Untreue, wie diese Dinge ausschauen und dass wir davor eben ihm zur Ehre, also dass wir uns davor vorbeugen sollen, das nicht tun, ihm zur Ehre leben sollen. Wir haben auch betrachtet, wie gehen wir mit Versuchungen um und wie gehen wir mit Ehrlichkeit um. Wie schaut es aus im Königreich Jesu? Wenn Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt, wie soll dein Herz ausschauen? Was ist sein Wunsch für uns? Und wir haben immer wieder gesehen, dass das Problem nicht unsere Umstände sind. Obwohl die Umstände nicht unbedingt immer leicht und einfach sind. Das wollen wir nicht irgendwie abstreiten. Hat der Herr Jesus auch nicht getan. Er sagte, es gibt viele Schwierigkeiten in dieser Welt. Aber das Problem ist mein Herz. Der Grund, warum Paulus zu Mitternacht singen konnte, als nachdem er Unrecht erlebt hat, nachdem er geschlagen wurde, wie wir heute gehört haben in der Bibelstelle, ist nicht, weil der Paulus so toll war. Es ist nicht, weil er so ein starker Typ war und hey, wir sind halt nicht so stark. Nein, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, der Grund, warum Paulus so voll war mit Freude in seinem Herzen, obwohl sein Körper ihn durch und durch wehgetan hat und ihm völlig Unrecht angetan wurde, ist, weil innerlich war er frei. Innerlich war er voller Freude. Und du kannst niemanden einsperren, der innerlich frei ist. egal was du mit ihm tust. Sein Herz war befreit durch Jesus. Das ist das, was der Herr auch für dich und für mich haben möchte. Und in dieser Stelle, was wir hier sehen, ist nicht eine neue Gesetzlichkeit. Es ist eine Befreiung von Gesetzlichkeit. Die Fähigkeit, in einer Welt, wo viel Unrecht vorkommt, tatsächlich frei zu sein. Tatsächlich in Jesus Christus Überwinder sein zu können. Das Problem bei unserem Herz ist, wir mögen Rache und Vergeltung. Wir mögen das. In uns ist das. Und sag mir bitte nicht, dass das bei dir nicht der Fall ist. Dein Fleisch, so wie mein Fleisch, ist immer wieder dazu versucht, wenn irgendjemand, der was Schlimmes getan hat, und dann kriegt er eigentlich zurück, in deinem Herzen, in meinem Herzen entsteht aus unserem Fleisch eine gewisse, ja, hat er verdient. Ja, passt so. Ist ja gut so. Das ist unsere natürliche Reaktion. Das ist fleischlich. Und ein verändertes Herz, ein verändertes Denken schaut die ganze Sache ganz anders an. Wir wollen jetzt nicht so mit, ja, wir sind die Starken. Und wir sind auch nicht, wir wollen nicht so zurückschlagen. Der hat mich geschlagen. Natürlich habe ich zurückgeschlagen. Alle Eltern, die hier sind, kennen eben diese Situation mit unseren Kindern. Vor allem, wenn man mehrere Kinder zu Hause hat. Irgendein Streit entsteht unter den Kindern und du gehst hin und du stellst meistens, wenn sie so, ja, jünger sind, hoffentlich nicht, wenn sie jetzt Teenager sind, aber jetzt 7, 8, 9 Jahre alt, und dann, da, die sind ganz, und dann, was sagen die? Der hat's angefangen. Nur der hat's, wer ist schuld? Meistens in dieser Situation, wo die Kinder miteinander streiten, ist völlig egal, wer es angefangen hat. Beide haben nicht liebevoll gehandelt. Beide haben gezeigt, dass in ihrem Herzen dieses Problem vorhanden ist. Sie wollen, dass der andere bestraft wird und die werden es selbst tun, wenn es sein muss. Und sind nicht bereit zu warten, bis Mama und Papa kommen. Wahrscheinlich wissen Sie auch, Mama und Papa werden die Sache ein bisschen objektiver betrachten und vielleicht nicht Bruder oder Schwester jetzt verprügeln. Hoffentlich gar nicht. Das steckt in uns. Dieses Ich will vergelten. Ich will Rache. Ich schlag zurück. Jesus sagt, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das ist nicht, was, wozu ich gekommen bin. So schaut es in meinem Königreich nicht aus. Wir haben immer wieder gesagt hier, dass Jesus ist der Weg. Heute haben wir, Jesus ist das Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit. Letztes Mal war er ist die Wahrheit. Wir sehen hier, er ist das Leben. Er schenkt Leben. Er gibt uns wirklich Vergebung. Er gibt uns die Möglichkeit, Versöhnung zu haben. Neues Leben in kaputte Beziehungen zu erleben. Nicht Rache und Vergeltung und einander wirklich zerstören. Das ist, was Satan will. Satan will aus unserem Schmerz und aus unseren Schwierigkeiten etwas so Schlimmes machen, dass wir nie uns davon erholen können. Jesus sagt, mach das bitte nicht mit. Mach da nicht mit. Vertraue mir und lass zu, dass ich Heilung gebe in deine Beziehungen. Der Weg ist nicht irgendwie hin und her zwischen diese Minenfeld-Minen. Wir wollen den Weg Jesu gehen. Er ist das Leben. Er bringt uns sicher ans Ziel, wenn wir auf ihn vertrauen. Heute unser Sündenfaktor ist ganz einfach. Wirklich nicht schwierig. Warum brauchen wir solche Stellen? Was ist in unserem Fleisch drin, dass wir uns solche Stellen benötigen? Warum brauchen wir solche Stellen? Wozu ist in unser Herz das Bedarf? Woher kommt diesen Bedarf? Unsere sündigen Herzen stellen Rache und Vergeltung. Und hier ist der Punkt. Es ist nicht, dass es niemals Rache oder Vergeltung geben wird oder geben darf. Wir stellen es über Gnade und Barmherzigkeit. Gott hat schon uns alle gesagt, dass er der gerechte Richter ist, dass man vor ihn eines Tages Rechenschaft ablegen wird. Er wird gerecht richten. Es ist nicht eine Frage, ob Sünde irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen wird. Es ist die Frage, wer tut das und wie tut er das? Die Realität ist, wir wollen nicht Barmherzigkeit und gnädig sein in unserem Herzen, wenn Leute gegen uns sündigen meistens. in unserem Herzen sind, ist eben dieser Wunsch nach Vergeltung und Rache vorhanden. Und dass wir es selbst dann tun. Liebe Geschwister, das ist ein Thema in unserer heutigen Unterhaltungsmedien immer wieder. Wer ist der starke Typ? Der starke Typ geht herum und übt Rache aus. Es ist eine ungesunde, kaputte Art von Unterhaltung. Und da zersprengt er alles Mögliche, bringt alle möglichen Menschen um, aber am Ende steht er da, ist der Starke. Und eigentlich ist er der Schwache. Ist er, der eigentlich alles kaputt macht. Der Herr Jesus sagt, es geht ganz anders. Ein glückseliges Herz. Wir haben die Seligpreisungen betrachtet. Das müssten wir in diese Situation mit einbeziehen. Was sind diese Seligpreisungen? Ein glückseliges Herz findet mehr Freude daran, selbstlos zu geben und zu dienen, als andere Menschen zu bestrafen. Ich freue mich lieber, mehr daran, Menschen dienen zu können, selbstlos zu sein. Ich will nicht, dass andere Leute bestraft werden. Er ist sanftmütig und barmherzig. Das haben wir schon gesehen, oder? In den Seligpreisungen. So, wenn wir solche Dinge sehen, dann natürlich müssten wir alle, wenn wir ehrlich sind, sagen, okay, ja, das trifft mich da in meinem Herzen. Okay, damit habe ich auch zu tun, zu ringen und zu kämpfen. Also wie wir so oft jetzt eigentlich bei uns gesagt haben, du merkst das am meisten, wenn du ein Autofahrer bist und irgendjemand tut etwas, das nicht in Ordnung ist. Und auf einmal steht in dir diese, das geht nicht. Natürlich ist es falsch meistens, was der andere gemacht hat. Aber diese innerliche Herzenshaltung macht uns kaputt. Und der Herr will uns davon befreien. Und er zeigt uns dann auch, wie. Wir wollen dieses Mal wieder die drei Fragen angehen, damit wir die Stelle verstehen. Und ich hoffe, so der Herr uns Kraft gibt, dass wir es dann auch für uns persönlich heute in unserem heutigen Leben und Kultur anwenden können. Erstens, was ist die korrekte Auslegung im Alten Testament? Auge für Auge. Was meint Gott damals? Weil die Auslegung gilt heute auch noch. Die Wahrheit bleibt Wahrheit. Gott verändert sich nicht. Was hat er damals gemeint? Wie haben die selbstgerechten Pharisäer das Wort falsch ausgelegt? Das ist auch wichtig. Sie haben sich auf das Wort Gottes eben immer wieder berufen. Das Wort sagt, Mose sagt. Und damit haben sie eigentlich ihre Sünde rechtfertigt. Das ist völlig falsch. Und drittens, wozu ruft unser Herr Jesus uns jetzt auf? Was sollen wir heute damit tun? Erstens, schauen wir das gemeinsam an. Was ist die korrekte Auslegung im Alten Testament? Wir wollen die drei Stellen, wo dieses Gesetz erstmals eben vorgestellt wird und dann wiederholt wird, miteinander betrachten. Erstmals kommt es in 2. Mose 21 und Vers 24 vor. Da steht nicht nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern auch Hand um Hand, Fuß um Fuß. Okay, wow. Was will er damit sagen? 3. Mose 24 und Vers 20, da steht Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat, soll man ihm auch zufügen. Wir sind alle froh, Grace hat ihr Sprunggelenk gebrochen. Niemand war schuldig. Weil wenn da Pharisäer da vorhanden gewesen wären, hätten die gesagt, okay Stan, das hast du verursacht, komm her mit deinem Knöchel und jetzt kriegst du was. Uff, stell dir vor. 5. Mose 19, Vers 21. Du sollst ihn nicht verschonen. Leben um Leben. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Hand um Hand. Fuß um Fuß. Okay. So, du merkst, diese Aussage wird tatsächlich dreimal nicht nur vorgestellt. Es wird gestärkt. Es ist stärker als was Jesus hier zitiert. Leben um Leben sogar. Was will Mose mit dieser Stelle anschauen? Ja, diese Stellen wurden jetzt nicht an alle Privatmenschen eben ausgegeben. Worum dreht sich das? Was ist dann die korrekte Auslegung im Alten Testament? Kurz gesagt, Richter sollen Strafen verhängen, die zur Straftat ausgeglichen passen. Oder anders gesagt, für ein Auge darf höchstens ein Auge verlangt werden und nicht der ganze Kopf. Macht das Sinn? Und du sagst, wieso? Warum muss Mose so etwas im Gesetz verankern und sogar dreimal sagen? Weil die gängige Sache damals war, wenn irgendjemand was erlebt hat, da war die Strafe dafür nicht angemessen, sondern Wut, Zorn, emotionale Kräfte wirkten und auf einmal, den bringe ich um, weil er meinen Fuß gebrochen hat. Und das steht mir zu. Das war etwas, das voll und ganz in der damaligen Gesellschaft und Kultur ausgeübt wurde, vor allem bei den Heiden. Rache, das wirklich zerstörend war, dass Menschen nicht angemessen, also die Straftaten wurden nicht angemessen bestraft, sondern viel, viel mehr. Und Gott sagt, nein, schränkt das muss eingeschränkt sein, was passiert, nicht mehr darf als Strafe ausgeteilt werden. Und auch die zweite Sache ist, es war eine Sicherheit für die Menschen, die Richter durften nicht einfach wegschauen. Das war auch damals sehr gängig unter den Heiden. Ach, du bist mein Freund, egal, passt schon, du kriegst keine Strafe. Ungerechtigkeit herrschte, wo Freundelwirtschaft, du bist mit mir verbunden, kein Problem, du kriegst spezielle Behandlung. Und die anderen kriegen noch viel mehr, als was sie eigentlich bekommen sollten. Merkte, wie ungerecht das Ganze ist. Und Mose durch die Inspiration des Heiligen Geistes, durch die Offenbarung Gottes sagt, nein, es soll eine Gerechtigkeit unter den Menschen in meinem Volk herrschen. Es soll, wenn jemand den anderen die Augen ausstecht, dann soll er auch wissen, wenn ich das tue mit Absicht, wir reden nicht von Verletzungen oder von unabsichtlichen Dingen, wir reden hier von jemandem, der mit Absicht etwas tut, wenn er sich dafür entscheidet, sowas zu tun, dann muss er damit rechnen, dass es bei ihm auch so sein wird. Aber nicht mehr und wenn es korrekt ist, nicht weniger. Aber du darfst auch sehen, es ist nicht hier ein Gebot. Es ist nicht, dass Mose sagt, er muss das haben. Er gibt hier einen Rahmen. Er gibt hier einfach einen Rahmen. Das ist nichts, das unüblich ist. Habt ihr gewusst, dass auch in Österreich so etwas Ähnliches vorgekommen ist, vor einigen hundert Jahren? Kennt ihr die Constitutio Criminalis Theresiana? Nein? Nein, ihr kennt das nicht. Das ist echt interessant. Die Kaiserin Maria Theresa hat eben im Jahr 1768 in Wien eben dieses Strafdings, also wie heißt das, Strafgesetz, Gerichtsordnung steht da, vorgebracht. Und in diesem großen Buch, übrigens, du könntest sogar eins kaufen, wenn du willst, 300 Euro war es das letzte Mal beim Dorotheum zu ersteigern, wenn du sowas möchtest. Da wurden sogar Foltermethoden verbindlich zu regeln, also war versucht, Foltermethoden verbindlich zu regeln und zu beschränken. Zwei Beilagen mit Zeichnungen, technische Details und Konstruktionsplänen, wie baut man überhaupt diese Folterinstrumente, wurden da. So, okay, bist du jetzt verhaftet worden, vielleicht könntest du eben Folter durch Schraubstiefeln genießen. Und so schaut das aus. Das ist, was da passiert wird. Du darfst es so machen, du hast hier sogar die Beschriftung, ABCD und so weiter. So baut man das Ding, du hast diese netten Nageln drin und das wird dann zusammengeschraubt. Damit ihr wisst, wie das funktioniert. Oder wenn das nicht passt, dann könntest du Folter durch Hochziehen genießen. Und so hat das ausgeschaut und hier sind die Gewichte, da wird man hochgezogen nach hinten und dann natürlich wird dann runtergelassen ganz schnell und zack und dann ui. Okay? Und wenn das nicht passt, dann könntest du auch Folter durch Streckleiter genießen. Und hier siehst du, wie das funktioniert und da wird man raus, also wirklich, ja, da wächst man ein paar Zentimeter. Und es gibt sogar, du kannst mit so einer Art kleine Flamme-Dings, das wurde auch beschrieben, Bilder jetzt nicht, also wie eine Kerze, kann man dann von unten da ein bisschen auch aufwärmen, damit es eine sehr gemütliche Situation ist. Du sagst, boah, was ist da los? Natürlich, wir sagen, okay, wenn dieses Beispiel, wenn das Ziel ist, Folter zu mäßigen, Folter irgendwie in einem gesunden Rahmen hineinzubringen, was haben die Leute dann sonst gemacht? Oder? Was war eigentlich die Übertreibung? Ich keine Ahnung, aber das war damals eine mäßige Art und Weise, wie man foltern konnte. Wer hier ist froh, dass das nur ja, 30 Jahre gehalten hat und dann wurde Folter abgeschafft? Also ich bin auch froh. Also die haben gesagt, wir brauchen Folter nicht mehr. Aber was der Grund, warum das herausgebracht war, war, um das, was viel Schlimmeres ist, zu verhindern. Der Grund, warum auch eben dieses Gesetz in Mose herausgebracht war, ist nicht zu sagen, das musst du tun, sondern um viel Schlimmeres zu verhindern. Okay, die Strafe darf nicht mehr sein, als was der Straftat war. Das ist nicht kompliziert. Das ist so, wie es damals war. Was ist aber mit den Pharisäern passiert? Bitte schlag Johannes 8, 3 bis 11 auf. Johannes Kapitel 8, 3 bis 11. Wir merken, dass die Juden damals ein sehr hartes, liebloses, gnadenloses Volk war. Hier ist eine Stelle von einer Frau, die in Ehebruch eben erwischt wurde. Johannes 8, Abvers 3. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch, ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm. Meister, diese Frau ist während der Tat im Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Uff, auf die Probe gestellt. Mose sagt, was sagst du, Jesus? Natürlich, was wollen sie? Sie wollen, dass er erst einen Stein nimmt und sagt, ja, dann bringen wir sie um. Ja. Vers 6, das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Spannende Geschichte. Niemand, und egal was irgendjemand schreibt, niemand weiß, was er geschrieben hat. Aber der hat irgendwas auf die Erde geschrieben. Irgendwas. Vers 7. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Okay, das ist Barmherzigkeit. Das ist Gnade. Das ist, hey, ihr seid nicht besser, wir sitzen alle im gleichen Boot. Lass Gnade und Barmherzigkeit hier walten. Vers 8. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen. Und die Frau, die in der Mitte stand, da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deiner Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr. So verurteile ich dich auch nicht. Bist du nicht dankbar, dass wir so einen Herrn haben? Wer von uns könnte bestehen vor ihm? So verurteile ich dich auch nicht. Aber dann hört er nicht auf. Dann sagt er, geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich verurteile dich auch nicht. Jesus kam nicht, um uns zu verurteilen. Wir sind schon verurteilt. Er kam, um uns zu retten. Um uns den Ausweg zu geben, liebe Geschwister. Die Pharisäer, sie schauten diese Frau an und sie wollten nur hartes Gericht. Bring sie um, steinige sie. Aufgefallen, diese Frau wurde in der Tat erwischt, Braucht man nicht zwei Leute für Ehebruch? Sie überlegt, wo ist der Mann? Sie bringen nur diese arme Frau hin? Wo ist der Mann, bitte?
Ja, das ist der Mann.
Wahnsinn, was für ungerechte, absolute, böse Absichten diese selbstgerechten, gesetzlichen Pharisäer damals hatten. Wenn du daran denkst, diese absolute falsche Denkweise, sie wollten hier, dass Jesus in eine Falle kommt und dann diese Frau dann Steinigung anführt, irgendwas, sie dachten so, denkt Jesus, aber Jesus sagt, nein, das ist nicht, wie es in meinem Königreich funktioniert. Ich bin gnädig und barmherzig, ich bin der, der eigentlich die Steinigung für diese Frau bald annehmen wird, werde. Er ging ans Kreuz, damit du und ich nicht ans Kreuz gehen müssen. Er übernahm unsere Schuld. Das ist, wie er ist. Und liebe Geschwister, das ist, wie wir sein dürfen. Füreinander. Für diese Welt. Wie haben dieses Gesetz im Alten Testament falsch ausgelegt? Sie haben gesagt, Mose hat das so gegeben, damit wir gnadenlose Vergeltung und Hartherzigkeit anwenden können. Wir sind so stark und das darf jeder Einzelne für sich alleine tun. Und du siehst in der Stelle im Alten Testament, es dreht sich nicht um, du übst Rache aus gegenüber deinem Nächsten, sondern die Leute, die damals sogar in dieser Verantwortungsposition waren als Richter, sie sollten eben gerecht richten. Und wenn du jetzt ein richtiges Problem hast, dann sollst du zu den Richtern gehen und die sollen dann entscheiden, was richtig ist. Nicht du persönlich über Rache aus. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie oft hast du sowas gehört von jemandem, der sich rechtfertigen will, um hart mit anderen umzugehen, um gnadenlos mit anderen umzugehen, um lieblos zu sein? Jesus sagt, nein, das ist falsch. Das ist nicht Gottes Plan, das war nie Gottes Plan, es soll nicht dein Denkweise sein. Nächstes Mal sehen wir, dass er einen Schritt weiter geht, sagt, du sollst sogar deine Feinde, welches Wort kommt da? Lieben. Das ist, wer Jesus, wie Jesus ist, wer er ist. Was für ein Herz haben wir? Merken wir auch immer wieder in uns diesen Drang nach Vergeltung und Hartherzigkeit? Wir müssen hier wirklich aufpassen. Gehen wir aber jetzt gleich zum dritten, weil die Frage ist, entschuldigen, bevor wir das tun, ich möchte auch ein paar Dinge weiter erwähnen. Wenn du im Neuen Testament liest, hast du immer wieder gemerkt, wie oft und wie schnell die Juden waren, um Steine aufzuheben, um Jesus zu steinigen? Oder wie Paulus wollten sie gleich steinigen und umbringen? Merkst du, wie diese Hartherzigkeit durch die ganze Gesellschaft eigentlich durchgegangen ist? Weil sie gesetzlich waren und selbstgerecht und lieblos? Wirklich, sie haben einander richtig schlimm behandelt. Sie waren ein hartes und ein stolzes Volk. Und Jesus kam, um genau das Gegenteil einzuführen und zu beweisen. Denk selbst an Jesus Christus. Die selbstgerechten Führer des Landes, Hohe Rat, sie haben gar nicht mal zweimal darüber nachgedacht, ob es in Ordnung wäre, jemand, den sie wussten, unschuldig ist, nichts Todeswürdiges getan hat, den einfach umzubringen, weil er nicht nach ihren Spielregeln gespielt hat. Er hat das Wort ausgelegt, wie es tatsächlich ausgelegt werden soll. Und was haben sie dann mit ihm getan? Bevor alle Leute ihm nachfolgen, was tun wir? Sperren ihn ein? Nein, wir bringen ihn um und es muss auf einem Holz sein. Was für eine Härte in diesem Herz da vorhanden ist. Keine Geduld und Langmut, sofortige harte Bestrafung, Lieblosigkeit, dort wo eine Strafe doch unumgänglich gewesen also sein könnte. Man könnte sagen, statt ein weinendes Auge findet man Härte und Kälte von diesen selbstgerechten, lieblosen, harten Menschen. Merkt ihr, warum Jesus jetzt sagt, nein, so soll es nicht sein? Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, bitte, das ist falsch. Können wir das damit empfinden? Das passt nicht zu unserem gnädigen, liebevollen, barmherzigen Schöpfergott? Ja. Aber wie oft wurde in der Vergangenheit diese Stelle falsch verwendet? So, was ist dann? Was will der Herr Jesus uns damit sagen? Was ist korrekt hier? Lesen wir jetzt weiter. In Vers, ich muss zurück zu Matthäus. Matthäus 5, Vers 39. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Okay, so, was meint er jetzt damit? Sollen wir alle, wenn irgendwas Schlimmes passiert, voll und ganz passiv sein und nichts tun? Auch hier, was haben wir in dieser Bergpredigt immer wieder sehen dürfen? Wie legt man das Wort Gottes aus? Du nimmst nicht einfach einen einzigen Satz, wie dieser eine Satz hier, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Du nimmst nicht diese einzige Aussage und sagst, das war's dann. Und niemals darfst du jemals irgendwas tun, um das Böse zu widerstehen. Jesus sagt, nein, du musst das im Zusammenhang auslegen. Im Zusammenhang mit der Stelle hier und im Zusammenhang mit dem gesamten Wort Gottes. Und Jesus erklärt, was er meint mit, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, mit den Aussagen, die danach kommen. Und es wird noch klarer für uns, wenn wir das gesamte Wort Gottes betrachten und sehen, wie Jesus selbst das angewendet hat, wie auch Paulus und Petrus und die Aposteln das angewendet haben. So verstehen wir die tatsächliche Bedeutung dieser Aussage. Aber es ist eine starke Aussage. Das soll uns wachrütteln, weil die damaligen Menschen wollten ständig für ihre eigene Rechte und ihre eigene Würde kämpfen, statt auf Gott zu vertrauen. Vers 8, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es kann nicht sein, dass du Böses nicht widerstehst und dann irgendwie doch ein reines Herz hast. Paulus sagt deutlich, wenn du Jesus liebst, dann wirst du das, was böse ist, aufdecken. Du wirst nicht einfach wegschauen, du wirst das angehen. Was meint Jesus hier? Schauen wir das dann gemeinsam an. Was sind die vier Dinge, die er erwähnt, um zu beschreiben, wie es ausschaut, wenn du Böses nicht widerstehst? Erstens, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Schau diese drei, vier verschiedene Dinge an. Jemand schlägt dich, jemand nimmt was von dir, jemand nötigt dich, jemand bittet dich um etwas. Wir sehen hier, Jesus antwortet diese Frage mit nicht, wie sollen die Richtern, wie soll das Gesetz, wie soll ein Land mit Böses umgehen, sondern wie sollst du persönlich damit umgehen, wenn Menschen dich schlecht behandeln, persönlich. Es ist ganz klar und deutlich, dass diese vier Dinge, und das wollen wir jetzt gleich ein bisschen genauer anschauen, diese vier Dinge, das lernen, was Paulus später in Römer 12, 17 bis 21 gelehrt hat. Lass uns das jetzt bitte aufschlagen. Römer 12. Überwinde das Böse durch das Gute. Römer Kapitel 12. Wir haben in Römerbrief die Kapitel 1 bis 11 die ganze Erklärung des Evangeliums. Jesus starb an deiner Stelle, nahm deine Sünden auf sich, bezahlte deine Schuld. Im Glauben darfst du dieses Geschenk einfach von ihm annehmen. Du bekennst deine Sünden, du bekennst dich schuldig, du verstehst, dass nur Jesus der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Du kapitulierst vor ihm als deinem Herrn und Heiland. Und Kapitel 12 bis 16 im Römerbrief sagt uns dann, wie soll das jetzt in deinem Leben, welche Auswirkungen soll das in deinem Leben haben? Dass du weißt, ich bin gerecht in Christus. Ich bin errettet. Ich bin ein Himmelskind. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin ein Erbe. Und ich habe ewiges Leben in Jesus. Diese Welt ist schnell vorbei, aber die Zukunft glänzt. Was ist dann die Auswirkung? Eine der Auswirkungen ist, du kümmerst dich nicht mehr um deine eigene unbedingt Rechte oder Rache, also Rache für Dinge, die dir angetan werden. Wir lesen ab Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist wirklich, was Jesus hier deutlich lehrt. Überwinde das Böse durch das Gute. Statt zurückzuschlagen, sozusagen reichst du deine Hand aus. Statt jetzt Rache zu wollen, sagst du, wie kann ich dir helfen? Überleg dir, ist das nicht eins zu eins, was auch unser Herr Jesus selbst getan hat? Unser Herr Jesus hat uns wirklich, hat für uns vorgelebt, wie das heißt, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Er starb am Kreuz für dich und für mich. Und nur so haben wir überhaupt Hoffnung. Und wenn du sagst, ja, aber das sind meine Feinde, wie soll ich jetzt meine Hand ausreichen und diesen Menschen helfen? Und die Antwort ist, was ist in deinem Herzen los? Was ist in meinem Herzen los? Warum sehen wir diese Menschen als Feinde an? Epheser 6 sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Diese Menschen sind in Sünde gefangen. Die folgen einem anderen Gott, nämlich der Gott dieser Welt. Und wir dürfen ganz offen und ehrlich sagen, in dieser Welt gibt es einen geistlichen Krieg und viele Menschen folgen Lügen nach. Selbst diese Pharisäer, selbst diese selbstgerechte Juden, selbst diese böse Menschen, die Jesus gekreuzigt hat. Als Jesus da am Kreuz hing, was hat er gesagt? Vater, jetzt zeig denen, wie schlimm die sind. Bring die alle um. Hat der Jesus das am Kreuz gesagt? Nein. Wir wissen, was er gesagt hat. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir finden hier auf persönlicher Ebene die Notwendigkeit, dass wir tatsächlich Folgendes sind. Hör auf, die Opferrolle zu beanspruchen. Weißt du, ich bin ein Opfer, ich muss zurückschlagen, die schlimmen Leute, sie müssen jetzt kriegen, was sie verdient haben. Bist du ein Opfer, wenn du Jesus kennst? Jesus spricht hier an Menschen an, die in seinem Königreich sind. Wenn du in Christus bist, bist du ein Opfer. Nein. Nein, du bist kein Opfer. Vertraue Gott und diene deinem Nächsten, selbstlos, ohne egoistische Erwartungen. Sogar diene die Feinde, die in deinem Leben sind. Und du wirst merken, wie das sogar dein Herz befreit. Aber lass uns alle ganz offen und ehrlich sein, das schafft keiner ohne Gottes Hilfe. Du musst ein Kind Gottes sein, um das überhaupt anwenden zu können. Wenn du den Geist Gottes nicht in deinem Herzen hast, wenn du den Beistand in deinem Herzen nicht hast, dann wirst du keine Kraft haben, um das zu tun. Deswegen kam auch die Reihenfolge. Es fing an mit der Seligpreisungen. So schaut eine neugeborene Person aus. Glückselig sind diese Menschen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Die sind tatsächlich neu geworden durch Jesus Christus. So ist das neue Leben in Christus. Schauen wir die drei Dinge an. Zum Beispiel die erste Verbot, die Jesus sagt, jemand will dich schlagen. In Matthäus 26, Vers 52, der Petrus will zurückkämpfen mit seinem Schwert, als die Jesus nehmen wollten. Und Jesus sagt eben, steck dein Schwert an seinem Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Schlag nicht zurück. Das, was hier passiert, ist Gottes Plan. Wenn es jetzt darum geht, andere Menschen zu bevorzugen, weil das nächste, was er dann sagt, ist, Vers 40, wenn der mit dir vor Gericht gehen will, gib ihm nicht nur dein Hemd, sondern auch dein Mantel. Damals im Gesetz war es verankert, niemand darf den Mantel von dir einklagen und wegnehmen, weil du brauchst das, um zu überleben. Und Jesus sagt, selbst deinen Mantel kannst du geben. Philipper 2, 4 sagt, jeder schau nicht auf das Deine, sondern jeder auf das des Anderen. Und 1. Korinther 6, Vers 7 und 8 sagt, es ist ja überhaupt schon ein Schande unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Damals haben andere Christen vor ungläubigen Richtern geklagt. Und Paulus sagt, das gibt nicht. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Jesus sagt, gib nicht nur dein Hemd, gib auch dein Mantel. Hab so ein Herz. In diesem Zusammenhang, jemand klagt dich vor Gericht. Man muss davon ausgehen, du hast was getan, um diese Klage auch hervorzubringen. Und du kämpfst jetzt, nein, ich habe nichts Falsches getan, sondern okay, ich habe Unrecht getan. Der Richter dann entscheidet sich für den Kläger. Und du bist nicht einer, der sagt, ich gebe nur das wenig. Wenn du Unrecht hast, tust du mehr als genug, um das in Ordnung zu bringen. Das ist, was in deinem Herzen drin ist. Das ist das Gegenteil von Egoismus und Selbstschonung. Es ist wirklich Bereitschaft, den anderen mehr, also im Vordergrund zu stellen. Nicht auf das eigene zu schauen. Ich will alles tun, um das in Ordnung zu bringen. Auch mehr als verlangt ist. Das nächste ist dann eben das mit den Meilen. Damals war es Gesetz von den Römern. Das war römisches Gesetz. Wenn ein römischer Soldat jetzt ein schweres Gepäck hatte, wir können sagen heute ein Rucksack, und der muss irgendwo hingehen. Da konnte er das Volk, das die eigentlich erobert haben, die sie unterdrückt haben, dazu zwingen, rechtlich erlaubt. Du bist jetzt gezwungen, eine römische Meile mit mir zu gehen und mein Gepäck zu tragen. Boah, stell dir vor, du bist der arme, jetzt eroberte Person in einer Nation, die jetzt unterdrückt wird. Und dann steht dieser starke römische Soldat da und das reicht ihm nicht. Er verlangt von dir, dass du jetzt eine ganze Meile aus deinem Weg gehst, um sein Gepäck zu tragen. Natürlich zehrt das an unser Stolz. Was? Und Jesus sagt, nein, wenn er das sagt, dann geh nicht eine Meile, geh zwei. Sagt, was? Bist du wahnsinnig? Du nicht mehr, als was diese Besatzer von mir wollen? Warum sagt er das? Galater 6, Vers 2, innerhalb der Gemeinde steht da, eine trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wenn du die Lasten von anderen trägst, und hier ist es buchstäblich, die Lasten von anderen tragen, erfüllst du das Gesetz des Christus. Hat Jesus nur für gute, gerechte, liebevolle, brave Menschen, ist er nur für solche Menschen am Kreuz gestorben? Nein, er ist für uns alle, für alle gemeine Rebellen. Jesus sagt, wenn du so ein Herz pflegst, überlegst dir, jemand verlangt von dir eine Meile und du sagst, ich gehe gerne zwei. Bist du jetzt ein Opfer oder bist du ein Diener? Wem dienst du? Den Soldat oder deinem Gott? Da bist du frei. Ich gehe zweimal, kein Problem. Hilft das dir? Und was wird dann der römische Soldat tun, wenn der Unterdrückte sagt, ja, brauchst du zwei, ich gehe gerne zweimal, kein Problem. Wo ist dein Gepäck? Was wird der römische Soldat tun? Der wird wahrscheinlich sagen, darf ich zu dir mal kommen? Wie geht's dir, okay? Du hast kein Fieber. Hast du gut gegessen heute? Bist du stark? Ja, mir geht's gut. Also warum bist du so? Ich bin ein Nachfolger Jesu. Ich tue das für, aus Liebe für meinen Herrn. Ah, wer ist Jesus? Sieht ihr, was im Mittelpunkt, wer im Mittelpunkt steht hier, was für eine Wirkung so eine Denkweise hat? Jemand schlägt dich und du schlägst nicht zurück. Du sagst, hey, kann ich dir helfen irgendwie? Was ist hier los? Keine Ahnung, also das ist ein bisschen so theoretisch. Wenn jemand dich schlägt, dann ist er schon hoch emotional. Aber das, man braucht immer zwei Menschen, um zu kämpfen. Und du willst nicht zurückkämpfen. Du suchst Lösungen. Ein Christ ist nicht, sieht nicht den Mensch gegenüber ihn als Feind, sondern greift das Problem an. Und noch einmal, es dreht sich hier um persönliche Situationen. Es dreht sich nicht um nationale Situationen, wo ein Land ein anderes Land angreift. Okay, oder wo vor Gericht irgendwelche Gesetze jetzt gebrochen werden. Jesus sagt hier nicht, es soll keine Ordnung geben in dieser Welt. Wenn du jetzt wissen willst, wie man mit der Regierung umgeht oder mit Krieg und so weiter umgeht, dann gibt es andere Stellen, die das ansprechen. Da siehst du 1. Petrus 2 oder dann merkst du eben auch die Stelle, die Jesus, die uns gegeben wurde in Römer 13. Wie geht man mit eben die Autoritäten um? Das ist nicht diese Stelle. Diese Stelle dreht sich um das Herz eines Nachfolger Jesu in seinem Königreich. Es dreht sich auch nicht darum, wie sollen Eltern in allen Situationen für ihre Kinder oder für ihre Familie sorgen. Stell dir vor, der Vater wird ständig von irgendwelchen Bettlern angesprochen und die sagen, bitte gib mir etwas. Und er gibt, und er gibt, und er gibt, und er gibt. Und dann kommt er nach Hause und die Kinder sagen, Papa, ich habe Hunger. Ich habe nichts mehr. Die haben mir ständig alle mich um gebeten zu geben und ich muss geben, so ich habe alles ausgegeben, ich habe kein Geld mehr. Ist das wirklich ein Sinn Gottes hier an dieser Stelle? Natürlich, nein. Du musst alle deine Verantwortungen überlegen und du musst für deine Familie sorgen. Du musst sorgen dafür, dass deine Familie genug ernährt wird, dass deine Familie sicher ist, dass du weißt, dass deine Familie wirklich hat, was es braucht. Du wirst jetzt nicht als Vater sagen, okay, ich schaue weg und meine Familie darf jetzt ausgebeutet und missbraucht werden. Das ist eine andere, ganz andere Stelle. Aber wenn einer zu dir kommt als Mann in der Arbeit und behandelt dich falsch, dann zeigst du die anderen Wange. Du kämpfst nicht zurück. Du hast das Herz Jesu. Du hast ein großzügiges Herz. Du merkst hier, dass Jesus ein Herz verändert. Lukas 6, Vers 38 ist so wunderschön. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Und ich finde es so schön, auch wie auch ihr als Geschwister auch letzte Woche gegeben habt und einfach offenes Herzen hattet und gegeben habt. Sagt, Herr, es ist dein Geld. Wir geben es dorthin, wo es benötigt wird. Merkt ihr hier, das ist was ganz anderes als Rache, Vergeltung und schau auf mich und meine Rechte. Das ist, wie kann ich für anderen da sein? Wie kann ich die Lasten von anderen tragen? Wir merken auch, dass der Herr Jesus das auch vorgelebt hat. Ich werde ihn nur ganz kurz erwähnen, bevor wir dann ganz praktisch werden. In Johannes 18, Vers 20 bis 23, da ist Jesus schon verhaftet, der steht vor den hohen Priester. Ich lese einfach. Der Herr Jesus sagt, die haben gesagt, was hast du gelehrt? Und Jesus sagt, was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Aber als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so dem hohen Priester? Okay, jetzt muss Jesus, wenn man diese Stelle betrachten, sagt, okay, dann muss er seine andere Wange zeigen. Sagt, okay, einmal hast du gesagt, mach nochmal. Wenn das die Aussage hier ist, dann müsst ihr das machen, oder? Darf nicht Wasserpredigung Wein trinken. Was tut aber Jesus? Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet? Habe ich Unrecht geredet? So beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet? Was schlägst du mich? Sieht ihr, was der Herr tut? Er verkündigt eigentlich hier, was ihr macht, ist gesetzlos. Ihr schlägt mich einfach so, obwohl ich die Wahrheit gesagt habe. Ich habe nicht gesündigt. Wenn er da in dieser Situation nichts gesagt hätte, dann hätte er einfach Sünde befürwortet, unterstrichen, erlaubt. Das tut Gott nicht. Gott tut das nicht. Und du musst das auch nicht tun. Jesus sagt nicht hier, du darfst nie irgendwas tun, das dir zusteht vor den Gesetzen, wenn es um die Ehre Gottes oder um wahre Gerechtigkeit geht. Es dreht sich um zwischenmenschliche Beziehung, dich persönlich, deine Einstellung. Und das sieht man dann eigentlich, als er am Kreuz war. Und 1. Petrus 2, da merkst du, er hat alles erlitten für dich und hat sich selbst nicht verteidigt. Könnt ihr erinnern, als Petrus diesen Schwert gezogen hat? Jesus sagt, was tust du? Ich brauche das nicht. Weißt du nicht, wie viele Engel, wie viele Legionen von Engeln ich rufen könnte? Wenn ich mich jetzt verteidigen möchte, das ist kein Problem. Aber ich mache das nicht. Ich habe einen anderen Grund. Ich tue den Willen meines Vaters. Und du und ich, wir haben auch diese Möglichkeit. Wir können Gott vertrauen. Es steht im 1. Petrus 2, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wenn du deutlich dem Herrn folgst und Böses erlebst, musst du dich selbst nicht verteidigen. Gib das dem Herrn. Und er wird gerecht richten. Jesus ist tatsächlich das Leben. Er gibt dir die Kraft, um leben zu können. Überwinde das Böse durch das Gute. Sei bereit, nicht egoistisch zu sein, sondern selbstlos zu sein. Wenn du jetzt gesetzlich mit dieser Stelle umgehst, dann würdest du sagen, Vergeltung und Rache stehen mir jetzt zu. Und du würdest da unbetroffen, hart und lieblos zuschauen und sagen, ja, jetzt gib's einfach. Lass ihm's haben. Zeig's ihm. Das ist Gesetzlichkeit. Wo Barmherzigkeit und Gnade walten könnten, und versteh mich bitte nicht falsch, das heißt nicht, dass sie immer walten können. Okay? Denk an Gott selbst. Denk an Gott selbst. Wo waltet Barmherzigkeit und Gnade und wann hört's auf? Es gibt eine Zeitspanne, wo Barmherzigkeit und Gnade waltet. Und dann, boom, ist es fertig. Wann ist das? Okay, Wiederkommen, noch davor, weil viele werden nicht da sein, sie sind schon verstorben. Jesus sagt, die Gnadenzeit ist dieses Leben. Ja. Aber dann, es ist bestimmt für den Menschen einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Gott hat eine weinende Auge für alle Menschen und deswegen lässt er Raum und Zeit für Buße, damit Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Aber der Tag kommt, wenn wir vor ihm als Richter stehen. Und wenn wir vor ihm als Richter stehen, dann ist diese Gnadenzeit auch vorbei. Das ist vorbei. Und auch hier sehen wir in unserer Gesellschaft, in unser Leben, wenn wir Menschen, die Böses tun und Böses bevorteilen, Böses wollen, wenn unsere Gesellschaft, wenn unsere Regierung, die Behörden niemals eingreifen würden, da hätten wir ein Problem, oder? Auch da brauchen wir Ordnung. Diese Stelle ist keine Befürwortung für Pazifismus, wie manche behauptet haben. Eine Nation darf sich nicht verteidigen. Sie dürfen nicht das Böse widerstehen. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Er sagt auf persönlicher Ebene, wie schaut dein Herz aus? Diese Stelle ist nicht eine Befürwortung für Väter, dass sie einfach alle möglichen böse Einflüsse in ihren Familien zulassen dürfen. Mach den Fernseher auf, schau alles an, ich widerstehe keine böse Sachen. Hab Gemeinschaft mit allen möglichen Menschen, egal was sie glauben, was sie sagen, was sie tun. Wir sind gnädig und barmherzig. Seht ihr, wie verkehrt das ist? Gott tut das nicht. Er warnt uns und sagt, bleib fern von Menschen, die böse sind, die dich negativ beeinflussen wollen. Aber wie ist es in deinem Herzen, wenn Menschen dich persönlich schlecht behandeln? Hast du eine Härte da oder ist alles in dir da? Sehnt es sich danach, dass diese Menschen die gleiche Vergebung, die gleiche Wiederherstellung erleben dürfen, wie du das in Jesus Christus erlebt hast? Das ist deine Herzenseinstellung. Wenn man meiden muss, wenn man Konsequenzen geben muss, tut man das nicht mit einer großen Freude, haha, sondern mit, oh, ich habe so viel schon getan, ich habe so viel schon gegeben und trotzdem wird es nicht angenommen, jetzt muss es Konsequenzen geben. Das ist eigentlich das Herz eines Persen. Gesetzlosigkeit übertreibt. Gesetzlosigkeit ist gehässig und lieblos. Gesetzlosigkeit ist eigenmächtig in der Handlung. Lässt nicht zu, dass Gott das tut, sondern ich mache das. Ich kämpfe zurück. Ich werde. Man kann das so sagen. Man kann nichts ändern, indem man vom Selben dazugibt. Okay? Du kannst nichts ändern, wenn du mehr vom Selben hinzu. Das höchstens, also lediglich kann man es nur vermehren. Es fängt an mit zwei Männern, die kämpfen, und es schließt ab mit vier. Und jetzt kämpfen alle. Stell dir vor, wenn persönliche eben Beschwerden, wenn persönliche Dinge, wo Menschen gegen uns sündigen, wenn alle Menschen nicht zurückkämpfen würden, hätten wir eine ganz andere Welt, oder? Schon gar nicht, wenn man jetzt nicht anfangen würde zu kämpfen, oder? Das wäre noch besser. Der biblische Weg ist ein Weg des Kreuzes, das ist Selbstverleugnung, du stirbst zu dich selbst, ist das Deutsch? Du bist einer, der, wie Jesus gestorben ist, es dreht sich nicht um deine Rechnung, es ist der Weg der Liebe, selbstlosen Dienst für anderen. Das ist, was Jesus hier verkündigt. Wie schaut ein liebloses Herz aus? Ganz praktisch, hart. Das sind so, liebe Eltern, wir müssen Grenzen setzen für unsere Kinder, keine Frage. Aber wenn unsere Kinder diese Grenzen überschreiten, haben wir eine weinende Auge oder ein hartes Auge. Nein, hey, wir sind in allem gleichen Boot. Wir bleiben konsequent, aber wir lieben unsere Kinder. Härte ist nicht dabei. Rachsüchtig, habe ich das richtig gesagt? So. Nachtragend. Weißt du was? Manche Leute, sie bitten um Vergebung. Sie suchen Vergebung. Sie versuchen Vergebung zu bekommen. Und der Gegenüber sagt, nö, das werde ich dir niemals vergessen. Du kriegst, was du eigentlich verdient hast. Und ich werde dir das Leben schwer machen, bis ich sterbe, weil du ein absoluter, böser, schlimmer Mensch bist, was du mir angetan hast. Uah! Aber wie geht's dieser Person innerlich, wenn du sowas siehst? Oder? Wie geht's dieser Person? Also, das ist Friede? Freude? Nein. Das ist tatsächlich diese Nachtragendsein, das innerlich alles kaputt macht. Ganz wichtig. Unversöhnlich? Unversöhnlich? Interessant, oder? Auch nicht ansprechbar. Nicht lösungsorientiert. Haben wir früher auch gesehen bei Zorn. Einfach, ich will zornig bleiben, ich bin zornig. Wie schaut ein liebevolles Herz aus in diesem Bereich? Gnädig. Es ist barmherzig. Noch einmal, bitte, Jesus stellt auch Grenzen. Es gibt auch Züchtigung beim Herrn Jesus. Das ist auch Gnade. Liebe ist nicht immer nur, ich gebe dir, was du willst. Stell dir vor, der Herr würde mit uns so umgehen. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Es gibt keine Konsequenzen, es gibt keine Grenzen. Was würden wir für einen Unsinn machen? Der Jesus sagt auch immer wieder, wenn wir um Dinge bitten, er sagt immer wieder, nein, das ist für euch schlecht. Das kriegt ihr nicht. Oder warte, noch nicht. Barmherzigkeit ist ein Herzenseinstellung. Gott vertrauend. Herr, du bist der Richter und ich freue mich, dass du richten wirst, weil wenn ich der Richter wäre, das wäre schlimm. Du bist der Richter, du machst das gut. versöhnlich und vergebungsbereit. Das ist das Herz eines Kindes, Gotteskind, sage ich mal, das Jesus als Herr nachfolgt. Denk nicht, glaubst du, dass du Recht hast, andere Menschen zu misshandeln, weil sie dir irgendwas Schlimmes angetan haben? Denk so nicht, persönlich. Denk so nicht persönlich. Sei bereit, ein offenes Herz zu haben für Menschen. Und wenn jemand die bittere Auswirkungen ihrer Sünde erleben muss, ist das für dich eine zufriedenstellende oder befriedigende Genugtuung? Sagst du, ja, endlich kriegen sie jetzt, was sie verdient haben. Oder ist das in deinem Herzen einfach eine schreckliche Tragödie? Und du trauerst darüber, dass Menschen unter und wegen ihrer Sünden so leiden müssen. Das ist ein ganz anderes Herz. Der Herr möchte uns wirklich so ein freies Herz geben. Merkt ihr, wie frei man ist dann, wenn man Jesus im Mittelpunkt hat? Menschen können dich schlagen. Menschen können dein Besitztum wegnehmen. Menschen können sogar über dich schlecht reden. Menschen können von dir Dinge verlangen, die schwer sind. Und du bist innerlich stark. Du bist kein Opfer. Du sagst, ich gehöre dem Herrn, dem König aller Könige. Und er gibt mir zurück. Ich vertraue ihm. Liebe Geschwister, habe vor Gott ein gnädiges und barmherziges Herz. Und ich möchte dir eine Warnung geben. Mach nicht aus dieser Stelle ein neues Gesetz. Du musst diese Stelle tatsächlich geistlich anwenden. Mach nicht aus dieser Stelle ein neues Gesetz. Du hast gewisse Verantwortung. Geh mit dem Herrn. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen und die haben gesagt, jemand hat uns jetzt angeklagt, und wir dürfen nichts machen, weil es verboten ist. Wo ist das verboten? Das ist nicht, was diese Stelle sagt. Diese Stelle sagt, du sollst nicht egoistisch, selbstsüchtig auf dich allein schauen. Schau Paulus an. Hat er nichts gemacht, als die da in Philippi ihn misshandelt haben? Hat er gesagt, ach, wir sind frei, super, dann gehen wir. Hat er das gemacht? Nein, er hat gesagt, na, die sollen herkommen, die sollen uns rausholen, die haben uns misshandelt. Das geht nicht. So wird eigentlich das Evangelium schlecht dargestellt. Wir sind Diener Gottes und die haben uns wirklich völlig falsch behandelt und die müssten das in Ordnung bringen. Das ist kein Widerspruch zu dem, was Jesus hier sagt. Da dreht sich nicht um Paulus. Da dreht sich um was viel Größeres. Um Gott. Jesus selbst. Als Jesus dann am Palmsonntag nach Jerusalem hineingegangen ist und zum Tempel gegangen ist und diese Räuber dort mit ihren Geldwechseln und Verkauf gesehen hat, hat er gesagt, oh, ich will kein Böses widerstehen. Macht weiter. Hat Jesus das gemacht? Was hat er gemacht? Der hat die Tische umgeworfen. Der hat eine Rute genommen. Der hat die Leute verjagt. Er war zornig. Aber ein gerechter Zorn. Worum ging's? Um den Haus seines Vaters war er eifrig. So, liebe Geschwister, wenn ihr jetzt von mir eine Liste sucht, wann darf ich nicht, was noch, dann bist du wieder in Gesetzlichkeit. Was ist in deinem Herzen? Bist du voll von Gnade und von Barmherzigkeit und willst das anwenden, aber gleichzeitig Hunger und Durst für Gerechtigkeit und für die Ehre Gottes? Und du kannst nicht einfach still zustauen, wo auf die Ehre Gottes herum gestampft wird oder getreten wird. Das ist ein Herz, wie unser Herr Jesus Christus hat. Möge der Herr uns helfen, auch diese Dinge in seiner Kraft, in seiner Art und Weise anwenden zu können. Amen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für Jesus. Danke, dass er uns zeigt, dass in deiner Kraft, mit deiner Veränderung in unserem Herzen, wir wirklich ein völlig neues und anderer Umgang mit dieser Welt haben können. Wir sind in einer sündigen Welt. Und wir wollen ein Herz haben, wie dein Herz ist. Lehre du uns, Herr. Hilf uns. Stärke du uns.